So, ich freue mich sehr, jetzt den Herrn Jörg Schilling von Fraunhofer Focus begrüßen zu dürfen mit seinem Vortrag Berlioz Open Source Hosting in Deutschland. Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag. Wer von den Zuhörern kennt denn eigentlich Berlioz schon? Zwei, gut. Dann erzähle ich erstmal ein bisschen was, aber Open Source Hosting ist wahrscheinlich allen ein Begriff, oder? Also der erste größere Hoster dieser Art, den es so gab, ist SourceForge. Die haben 1999 damit im Herbst angefangen. Und als das passiert ist, haben wir uns das bei Focus im Institut auch angeguckt und fanden das sehr interessant und haben auch ein bisschen rumgespielt, denn die Software von SourceForge war damals Open Source, allerdings nicht ganz vollständig. Also es fehlten Skripte, die man auf so einem größeren Portalsystem braucht, um diese ganze Ablaufsteuerung tatsächlich auch zu automatisieren. Das heißt, es mussten sich ein paar Leute erst hinsetzen, um das Ganze mit dem, was da verteilt worden ist, kostenlos tatsächlich in etwas umzubauen, was also auch benutzbar war. Gleichzeitig haben wir damals mit dem Wirtschaftsministerium Kontakt aufgenommen und haben tatsächlich eine Förderung bekommen, sodass wir 2 Jahre lang Geld für Berlioz bekommen haben, für den Betrieb. Und das Interessante daran war, für das Wirtschaftsministerium, die dachten damals, das war ja die Zeit der Internetblase, dass man damit halt auch eine ganze Menge Wirtschaftsaktivitäten in Deutschland fördern könnte. Inwieweit das nun tatsächlich auch umgesetzt worden ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber da das Wirtschaftsministerium hauptsächlich Interesse daran hat, Aktivitäten, die spätere Wirtschaftsaktivitäten anstoßen, zu fördern, war vermutlich das Interesse auf jeden Fall da. Was sie von uns verlangt hatten, war, dass wir das mindestens 1 Jahr lang auf eigene Kosten auch weiter betreiben nach Ablauf dieser 2-jährigen Förderung. Und das ist auch tatsächlich passiert. Wir haben das 2 Jahre lang betrieben und haben es sogar lange, lange Zeit weiter betrieben. Leider ist dann halt Ende letzten Jahres diese Meldung durch die Institutsleitung rausgerutscht. Berlioz wird geschlossen. Das ist passiert, während ich in Urlaub war, und manchmal sind halt Sachen etwas ungünstig, konnte man nicht wieder zurückholen. Wir haben Oktober 2011 angekündigt, dass wir Berlioz weiterführen werden. Interessanterweise, wenn jetzt Leute bei uns hier an dem Berlioz-Stand im Open Valley vorbeikommen, fragen die meisten immer noch, seid ihr nicht diejenigen, die letztes Jahr zugemacht haben? Und darum versuchen wir uns jetzt hier auch so ein bisschen zu präsentieren, weil gute Nachrichten verbreiten sich offensichtlich doch sehr viel schlechter als schlechte Nachrichten. Ja, was ich eben schon erzählt habe, SourceForge hat ja erst sehr spät eigentlich angefangen, 1999, und wir sind schon weniger als ein halbes Jahr später auch online gewesen und waren da erstaunlicherweise längere Zeit auf Platz 2 der Weltrangliste der Open Source Hoster. Berlioz hat allerdings über längere Zeit mehr Dienste angeboten als SourceForge, da komme ich nachher noch zurück. Interessant ist für mein Verständnis, dass halt als wir auf der CeBIT waren im Jahr 2000, um Berlioz anzukündigen, dass sich dort halt auch die Free Software Foundation Europa bei uns sehr interessiert gezeigt hat und eigentlich mitmachen wollte. Die haben ja, wie vielleicht die meisten von euch, die sowas kennen, inzwischen ein eigenes Portal, was Savannah heißt, gegründet. Aber wenn man sich anguckt, es gibt ja so ein paar Firmen, die Netzwerk-Ranking machen, wie zum Beispiel Avira, da kann man sehen, dass die also weit hinter dem Ranking von Berlioz stehen. Also insofern, denke ich mal, haben wir für etwas, was völlig frei entstanden ist, immer noch einen ganz guten stand. Was allerdings halt anders ist, halt als bei den vielen der anderen Anbieter, ist, das Wirtschaftsministerium hatte halt ein Interesse bei Berlioz, dass das halt auch wirtschaftsfördernd wirkt. Und darum hat das Wirtschaftsministerium von uns verlangt, dass wir im Rahmen des Berlioz-Projektes nicht nur das reine Open-Source-Hosting zur Verfügung stellen, sondern dass wir auch zusätzliche Informationsportale aufbauen, weil man damals dachte, es bildet sich mehr kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland aus, die auf Basis von Open-Source-Aktivitäten ihren Lebensunterhalt verdienen. Und da sollte halt Berlioz Informationen für liefern. Das ist so in der Form wohl doch nicht passiert. So, was für Dienste haben wir alles bei Berlioz? Das ist nämlich eine ganze Menge. Wir haben das Hauptportal www.berlioz.de, und wenn jetzt die Zuhörer im Wesentlichen Entwickler sind, ist es vermutlich das Portal, was am wenigsten interessant ist. Wo man aber wahrscheinlich als erstes drauf stößt, und darum möchte ich jetzt halt erstmal sagen, für Entwickler ist das interessanteste Portal developer.berlioz.de, denn das ist das Portal, hinter dem die ganzen Hosting-Aktivitäten stecken. Da gibt es auch noch andere Dinge wie Weblogs und ein Webkalender, wo man halt zum Beispiel auch Informationen über Open-Source-Veranstaltungen der Zukunft nachlesen kann. Dann haben wir ein weiteres Portal, das heißt sourcewell.berlioz.de. Das ist ein Ankündigungsportal für neue Software-Releases. Funktioniert ein bisschen ähnlich wie FreshMeet oder, weiß nicht, wie es jetzt heißt, die haben das ja umbenannt, weil die inzwischen Geld damit verdienen wollen und FreshMeet etwas anrüchig klang. Dann haben wir so eine Wissensdatenbank, das ist ein Wiki, Open Facts. Da kann jeder, der zu den Themen, die dort aufgelistet sind, etwas sagen möchte, was reinschreiben. Wir haben ein Newsportal, da gibt es Open-Source-Nachrichten. Den großen Teil der Nachrichten machen wir allerdings nicht selbst, sondern die sammeln wir über RSS-Feeds von benachbarten, ähnlich denkenden Newsportalen ein. Aber es gibt dort auch ein paar eigene News drauf. Dann gibt es sourcebiz.berlioz.de. Das ist einer dieser Dienste, die wegen des Wirtschaftsministeriums entstanden ist. Da gibt es halt Informationen für Unternehmen, Dienste und Produkte. Da können halt Firmen, die im Open-Source-Bereich aktiv sind, sich selbst darstellen und auf diese Art und Weise auch ein bisschen für Kunden werben. Dann gibt es sourcelines.berlioz.de. Das ist dazu da, dass OSS-Lösungen dargestellt werden können, denn Open Source besteht ja nicht nur aus einzelnen Projekten, sondern wenn ich halt Open Source in einem bestimmten Umfeld einsetzen möchte, dann brauche ich ja unter Umständen viele dieser Open Source Bausteine, die gemeinsam erst die Lösung für eine Nutzungsart liefern, und dieses Source Lines ist der Versuch, dort halt Informationen anzubieten und den Leuten Möglichkeiten zu geben, die wissen, wie man in einem bestimmten Bereich eine Lösung aus Open-Source-Bausteinen bilden kann, das zu dokumentieren. Dann haben wir einen devcounter.berlioz.de, da können sich Open-Source-Developer selbst darstellen. Das ist mit dem Hintergrund gedacht, dass Open-Source-Entwickler ja sicherlich häufig auch von irgendwas leben wollen und vielleicht in einem Open-Source-freundlichen Unternehmen eine Anstellung suchen, und in diesem Portal können sie sich darstellen. Und zwar einerseits jetzt hier Developer-Pool, das ist jetzt völlig neutral, und dann gibt es halt auch die Jobber-Source, wo es tatsächlich um Anstellung für Geld geht. Und dann haben wir noch Docswell, das ist so eine Open-Source-Dokumentation. Man sollte sich, wer sehen will, was Berlioz an zusätzlichen Möglichkeiten gegenüber anderen Open-Source-Hostern bietet, sollte man sich vielleicht mal eine Stunde nehmen und ausgehend von dem Hauptportal www.berlioz.de sich durchklicken. Da gibt es an dem Hauptportal, das zeige ich gleich nochmal, das kann man jetzt ein bisschen schlecht sehen, aber auf der linken Seite ist so eine Liste von Links und der unterste graue Balken, da steht Portale und es lohnt sich, wenn man halt mal sehen will, was Berlioz alles so zu bieten hat, wenn man diese linke Leiste von Portalen alle mal durchklickt und sich in den Bereichen mal ansieht, was es so gibt. Für die Leute, die ein Open-Source-Projekt bei uns hosten wollen, ist am interessantesten, wenn man sich zunächst erst auf dieses Developer-Portal begibt, also developer.berlioz.de. Wenn man da draufkommt, kommt man auf diese Seite. Und dort kann man, wenn man noch nicht Mitglied bei Berlioz ist, sich einen Open-Source-Account anlegen. Das heißt also, man kann mit diesem Account, wenn man den hat, bestimmte Dinge tun, zum Beispiel Mitglied eines Projekts werden. Man kann auch Meldungen an das Bug-Tracking-System machen und so weiter. Das ist aber der erste Schritt. Damit hat man noch kein Projekt. Aber wenn man halt so einen Account angelegt hat, kann man danach auf der linken Spalte gibt es halt auch ein neues Projekt anmelden und dann kann man dort, wenn man sich eingeloggt hat, kriegt man so eine Seite, wo halt rechts die eigenen Projekte aufgelistet sind, in denen man mitmacht und links gibt es halt auch die Möglichkeit, ein neues Projekt anzumelden. Da gibt es zum Beispiel Logged in as Chili, steht da ganz oben und darunter steht als nächstes Register New Project und wenn man da draufklickt, kommt man auf so eine Menüführung, wo man dann ein neues Projekt anmelden kann. Die Anmeldung eines Benutzeraccounts, die geht sehr schnell. Da kriegt man nur eine Mail zugeschickt, die muss man bestätigen und dann ist das auch sofort aktiv. Wenn man allerdings ein Projekt anmeldet, dann muss man zu dieser Projektanmeldung ein bisschen was dazu schreiben, dass man sehen kann, dass es also kein Spaß ist, sondern ein ernstzunehmendes Open-Source-Projekt. Und dann guckt sich einer von den Administratoren das an. Das kann halt ein paar Stunden dauern und genehmigt das Projekt dann. Und wenn das Projekt durch Anklicken eines Administrators genehmigt ist, dann dauert es noch etwa 6 Stunden, bis durch die ganzen Skriptautomaten, die dann im Hintergrund ablaufen, das Projekt auch vollautomatisch in das Hosting-System integriert ist. Und wenn man das dann getan hat, dann hat man zum Beispiel auch einen eigenen virtuellen Host, projektname.berlioz.de, den man für sein Projekt nutzen kann. Ich habe jetzt hier nochmal ein einzelnes Projekt rausgesucht, wo man sehen kann, was es alles für Möglichkeiten gibt. Da gibt es halt einen Überblick über den, hier links oben, in dem linken Zentrum gibt es einen Überblick über den Status des Projekts und in welchem Umfeld das ist. Das kann man also auch, wenn man Projektadministrator ist, dann ändern. Und dann in dem unteren Bereich sind die einzelnen Unterdienste, die das Hosting-System liefert. Da haben wir nämlich einerseits die Projekt-Homepage, wo man hingehen kann. Da gibt es Webforen, dann gibt es ein Bug-Tracking-System, Feature-Requests, das ist auch so eine Art Bug-Tracking-System. Man kann Mailinglisten darüber managen und man kann ein Repository darüber aussuchen, hier für dieses Projekt speziell ist zum Beispiel Mercurial als Repository ausgesucht worden. Dann haben wir darunter anonymen FTP-Space. Wenn man halt über FTP was verteilen will, geht es dort. Und man kann halt auch dort einen Wurzeleintrag in den Open Facts Wiki für sein Projekt dort einstellen. Das ist allerdings jetzt nur, was dieses Projekt, was jetzt hier gerade gezeigt wird, alles angemeldet hat. Über den Projektadministrationsbereich kann man noch mehr Dinge auswählen. Es gibt zum Beispiel auch ein anderes alternatives Bug-Tracking-System als das, was jetzt hier ausgesucht worden ist. Und wenn man das tut, kriegt man hier eine etwas andere Liste von Möglichkeiten aufgezeichnet. Ja, was bieten wir alles den Leuten? Wir bieten einen Shell-Service, das heißt, es gibt einen Rechner, der heißt shell.berlioz.de. Wenn man einen Entwickler-Account hat, Das heißt, wenn man Mitglied eines Projekts geworden ist, dann bekommt man ein Unix-Login. Man kann sich dann auf diesem Shell-Server einloggen oder aber auch auf dem Server, auf dem die Versionsverwaltungen sind, weil einige der Versionsverwaltungen erwarten, dass man als Administrator direkten Zugriff auf die Dateien hat und von Hand bestimmte Konfigurationsdateien editieren kann. Über diesen Shell-Service können die Leute auch ihren Projekt Virtual Host konfigurieren. Das heißt, die können damit auf die Home Directory des Projekt-Web-Services gehen. Und unser virtueller Projekt-Web-Server, der also projektname.berlius.de für jedes Projekt heißt, ermöglicht CGI-Skripte zu installieren. Man kann auch ein eigenes bevorzugtes CMS, also Content Management System, dort installieren. Und damit bieten wir eigentlich eine Variabilität, die andere nicht unbedingt ihren Leuten ermöglichen, weil da muss man ja auch ein bisschen Vertrauen für haben, weil das Problem, was man natürlich sehen sollte, ist schon, dadurch, dass wir den Leuten Shell-Zugriff geben, können sie natürlich auch, wenn sie bösartig sind, böse Dinge tun. Bisher ist nur einmal was passiert, da hat einer von den Leuten von seinem Shell-Service aus ein bisschen gehackt und dann die zentrale Serverseite mit einem Bild geschmückt, was dann bei Heiser als geglückter Angriff auf dem Webserver deklariert worden ist, war es aber nicht. Es war ganz einfach ein Mensch, der über den Shell-Service reingekommen ist und da ein bisschen rumgespielt hat. Ja, was wir weiterhin bieten, sind Versionsverwaltungen. Wir haben im Augenblick CVS, Subversion, Mercurial und Git. Wenn da wirklich ein Interesse besteht für weitere Versionsverwaltungssysteme, dann können wir die sicherlich auch einrichten. Wir waren zum Beispiel der erste Hoster überhaupt, der was anderes als CVS angeboten hat. Denn in der Anfangsphase hat SourceForge zum Beispiel nur CVS angeboten und da hatten wir schon CVS und Subversion. Wir haben mehrere Bugtracker zum Aussuchen, wir haben Mailinglisten, was auch eine wichtige Sache ist. Leute, die heutzutage gerne auf GitHub gehen, denke ich, GitHub liefert, was ich in Erinnerung habe, eben keine Mailinglisten. Wir haben auch Webforen, so ein Tech Support Manager, Feature Request Manager, das sind im Prinzip spezialisierte Webforen. Ein Zeit- und Taskmanager, wo die Leute halt auch versuchen können, Zeitplanungen zu machen. Es gibt ein Download-Möglichkeiten über das HTTP und über das FTP-Protokoll. Zurzeit haben wir etwas über 4.800 Projekte. Wir hatten mal offiziell vor der Ankündigung, dass Berlioz geschlossen wird, 5.500 Projekte. Jetzt sieht es so aus, als wären wir so viel weniger geworden durch die Ankündigung. Das stimmt nicht so ganz, weil mein Kollege hat, als die Ankündigung rauskam, wir schließen, sich mal hingesetzt und ist sämtliche Projekte durchgegangen und hat nachgesehen, gibt es dort Projekte, die jahrelang nichts getan haben und eigentlich nach ihrer Anmeldung noch nie irgendetwas getan haben. Und da hat er etwa 1.000 Projekte identifiziert, die er dann manuell gelöscht hat. Das heißt also, ein Großteil der scheinbaren Schrumpfung ist erstaunlicherweise tatsächlich nicht durch unsere Ankündigung der Schließung verschwunden, sondern dadurch, dass wir einfach mal tote Projekte beseitigt haben. Wir haben zurzeit 12.000 Entwickler. Das sind Leute, die also auch einen Unix-Account auf den Systemen haben. Und wir haben 52.000 Nutzer. Das sind die Leute, die über das Webinterface einen Nutzer-Account für das Portal angemeldet haben und damit bestimmte einfache Dienste nutzen können, aber nicht als Projektmitarbeiter in einem Projekt arbeiten können. Wir haben zurzeit etwa 1 Million Downloads pro Monat und etwa 4 Terabyte abgehenden Internetverkehr. Das heißt, es ist schon eine ganze Menge. Und vor dem Auftauchen von Google Code und GitHub war Berlioz lange Zeit auf dem Platz 2. Inzwischen ist es so, dass auch große andere wie SourceForge nicht mehr so weitergewachsen sind, wie sie es vorher getan haben, seit es GitHub gibt. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich jetzt hier den Vortrag halte. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber jetzt ist die Frage, warum gibt es eigentlich Berlioz überhaupt? Warum reicht nicht SourceForge? SourceForge ist ein Webhoster, also ein Open-Source-Webhoster, der in den USA sitzt und daher den Gesetzen der USA unterworfen ist. Und in den USA ist es immer noch so, dass Software, die Kryptologie enthält, nicht so ohne weiteres vertrieben werden kann. Da müssen Formulare ausgefüllt werden. Man braucht eine staatliche Zusicherung, um sowas offiziell vertreiben zu können. Das ist eine Sache, die in Deutschland irrelevant ist. Kryptographie ist einfach erlaubt. Es gibt auch nicht so etwas, dass der deutsche Staat sagt, es gibt die Achse des Bösen und es gibt einige Staaten, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Dazu zählen zum Beispiel Iran, Syrien, Nordkorea, ein paar kleine andere. Es sind so etwa 6 Staaten, die da auf dieser amerikanischen Liste sind. Und ich finde es vom Standpunkt der Open-Source-Idee ziemlich traurig, wenn man zum Beispiel einem Open-Source-Aktivisten in Syrien die Nutzung von Open-Source-Installationen oder Infrastruktur verweigern möchte. Ich denke, der soll das nutzen können. Er soll doch nicht darunter leiden, dass ein Staat, in dem er gerade lebt, Probleme mit dem amerikanischen Staat hat. Und wenn man halt bei uns ein Projekt anmeldet, ist es halt diesen Restriktionen nicht unterworfen. Das Interessante ist, weitere Sache ist vielleicht auch noch, die ich erwähnen sollte, in Europa ist offiziell Dekompilation von Source Code erlaubt. Wenn ich ein Interface zu einem fremden Programm schreiben will, dass es nur Closed Source gibt und die einzige Möglichkeit herauszufinden, wie dieses fremde Programm funktioniert, sodass ich in der Lage bin, ein Interface dafür zu schreiben, die Dekompilation ist, dann ist das in Europa zulässig. Und da es seit 1992 ein gegenseitiges Abkommen zwischen Deutschland und den USA gibt, ist es sogar so, dass wenn in Deutschland auf diese Art und Weise ein System entwickelt worden ist, das darf sogar legal in den USA vertrieben werden. Wäre das gleiche Projekt in den USA entwickelt worden, wäre es nicht legal in den USA vertreibbar. Das heißt also, wenn wir das bei uns anbieten, dann haben die Leute auf jeden Fall Vorteile. Lustig finde ich es übrigens, dass ein Mensch, der vielleicht nicht so ganz unbekannt sein dürfte, Eric Raymond, einen Bereich auf Berlioz hat und nicht auf SourceForge seine Software hostet, und zwar nicht, weil er SourceForge schlecht findet, sondern weil er der Meinung ist, man sollte Open-Source-Hosting auf einem System machen, wo es keine staatlich vorgeschriebenen Sanktionen gibt. Ja, jetzt noch mal kurz was zur Schließung. Am 30. September 2011 wurde die Berlioz-Schließung zum Ende des letzten Jahres angekündigt. Wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, da war ich gerade in Urlaub. 2 Tage später war mein Urlaub zu Ende, ich kam zurück, da war das natürlich alles schon passiert. Aber schon wenige Tage danach meldet sich Dagoyard Michelsen, das ist der Leiter des OpenCSW-Projektes. Ich weiß nicht, wer hier sich im Bereich Solaris etwas auskennt. OpenCSW ist ein Projekt, was seit etwa 10 Jahren Open-Source-Software für Solaris kompiliert und als freie, herunterladbare Binärpakete bereitstellt. Und der Dagobert war also auch sofort da und sagte, wir müssen eine Möglichkeit finden, zu verhindern, dass Berlioz schließen muss. Und er hat auch eine ganze Menge geholfen, weil der ist wenige Tage danach nach Berlin gekommen. Der Dagobert wohnt in Kiel und hat sich Nachmittag zusammen mit mir und meinem Chef hingesetzt und wir haben das Problem durchdiskutiert und das Ergebnis war, lass es uns doch noch mal versuchen, vielleicht finden wir ja eine Lösung. Und als Ergebnis ist dann am 31. Oktober 2011 die Weiterführung bekannt gegeben worden. Basis für diese Weiterführung ist, dass es in naher Zukunft einen Verein geben soll, der die Einbindung der Open-Source-Community in den Betrieb und auch die Konzeption ermöglichen soll. Und das ist jetzt der Grund, warum ich jetzt auch noch ein paar Fragen stellen möchte, vielleicht noch ganz kurze Sache, warum wir mit dem Verein noch nicht durch sind, obwohl es eigentlich zum Ende letzten Jahres geplant ist. Wir haben jetzt Anfang dieses Jahres Berlioz auf neue Hardware gestellt. Das heißt, wir sind jetzt deutlich besser aufgestellt, als wir letztes Jahr noch waren. Wir haben schicke, moderne Hardware. Die Leute haben jetzt die Möglichkeit, durch automatische Snapshots auf ZFS-Basis können sie, ohne dass sie einen Administrator anrufen müssen, wenn sie versehentlich eine Datei gelöscht haben, einfach in den ZFS-Snapshots sie die sich selber wieder zurückholen. Wir haben sehr viel mehr Plattenplatz, wir haben schnellere Rechner, und wenn man in der Zeit nach der Umstellung mal gearbeitet hat, dann merkt man auch wirklich, es ist besser geworden. Was noch weiterhin passiert ist, Berlioz hatte bisher keine Download-Mirrors. Wir haben Februar eine Zusammenarbeit mit SourceForge beschlossen und wir nutzen jetzt das Download-Mirror-System von SourceForge. Allerdings habe ich es geschafft, durch Verhandlungen mit SourceForge zu erreichen, dass für unsere Download-Mirrors nicht diese US-Beschränkungen gelten. Und es wird folgendermaßen implementiert: Wenn tatsächlich die SourceForge etwas nicht machen dürfen, dann machen die einfach ein automatisches Redirect zu Berlioz zurück. Das heißt, wenn ein Mensch aus Syrien versucht, ein Projekt zurückzuladen, dann wird es im Augenblick zunächst automatisch von Berlioz nach SourceForge Mirror vorwärts durch einen URL-Redirect geleitet. Der merkt, oh, das ist jemand, dem darf ich das nicht geben, dann wird es wieder zurück umgeleitet zu Berlioz und dann kriegt er das direkt von Berlioz. Insofern haben wir durch diese Kooperation mit SourceForge keine Standortvorteile aufgegeben. Was wir halt haben ist, wenn ein Totalausfall ist, lenkt SourceForge über einen Node-Server alles zurück. Also wenn die SourceForge Mirrors nicht mehr funktionieren und wenn es halt jemand aus der bestimmten Bereichen halt laden will, passiert das Gleiche. Und und ansonsten ist es bei SourceForge, müsste man ja so ein Krypto-Formular ausfüllen, und die gehen davon aus, als hätte man dieses Formular für unbedenklich für alle Projekte von Berlioz ausgefüllt, weil es bei uns nicht gilt. Wir haben im Augenblick jetzt eine Mailingliste für den Berlioz-Verein aufgesetzt. Wer da hingeht, kann sich gerne mal anmelden. Wir haben zurzeit schon 70 Leute, die auf dieser Mailingliste mitmachen. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir jetzt in der Zeit direkt in den nächsten Wochen die endgültige Satzung durchdiskutieren und beschließen können. Wir hatten das schon mal vor Weihnachten fast fertig. Und wenn sich auch noch ein paar mehr Leute finden würden, die da mitmachen. Was wir gerne brauchen, ist, wir würden halt gerne Leute von außerhalb von Focus einbinden. Wir wollen die Streuung des Betriebs nicht auf Focus beschränken. Das heißt, wir wollen Leute von außen dazu holen. Berlioz soll unabhängiger werden von dem Fraunhofer Institut Focus. Das heißt also, wenn wirklich mal später die Randbedingungen sich so ändern, dass es also auch dann nicht mehr bei Focus machbar wäre, dass das der Verein dann auch eigenständig weiter betreiben könnte. Es soll einen besseren Kontakt zur Gemeinschaft geben. Und wir müssen halt auch noch eine Möglichkeit finden, dass die Existenz und die Möglichkeiten von Berlioz besser unter die Leute gebracht werden. Was auch passieren muss, ist, dass notwendige Verbesserungen diskutiert werden müssen. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt. Mein Vortrag, eine halbe Stunde ist sehr kurz, ich wollte eigentlich 10 Minuten diskutieren, aber vielleicht kann man ja Folgendes sagen: wir werden auf den Ankündigungsseiten von Berlioz diesen Vortrag nochmal hinterlegen, auch die URL, wo man sich auf den auf diesen Mailingliste für den Berlioz-Verein anmelden kann. Jetzt ist die Frage, hat jemand Ideen, was man verbessern sollte an Berlioz? Weil SourceForge denkt im Augenblick nämlich auch darüber nach. GitHub ist eine ernsthafte Bedrohung und eigentlich auch etwas, was ja nur in eine Richtung geht. Und ich denke mal, Hoster wie SourceForge und Berlioz liefern mehr Features Und es wäre halt schön, wenn man versuchen würde, indem man halt mehr auf die Wünsche der Nutzer eingeht, halt auch einen größeren Anteil an diesem Verkehr hat. Ich denke mal, jetzt die Diskussion hier zu führen, ist wahrscheinlich in tatsächlicher Zeit nicht da, aber ich würde euch bitten, geht auf die Seite, versucht euch, wenn ihr Interesse habt, auf die Mailingliste anzumelden und lasst es uns auf der Mailingliste diskutieren.
Sonst wollte ich gerade vorschlagen, vielleicht können Sie sich ja noch zum Fraunhofer Stand stellen und dass alle, die dann noch Fragen haben, dann
genau, der Stand von Berlioz ist direkt 5 Meter hinter der Mauer.
Vielen Dank. Sie reden.